Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherne Alex. Hallo an die Welt da draußen. Hier ist der blecherne Alex, einer der wohl besondersten Messerschmieden im Allgäu. Ja? Ich möchte euch heute zu meinem ersten Podcast begrüßen. Das heißt, die Welt ist für mich ganz neu. In meinem ersten Podcast geht es darum, wie ich der geworden bin, der ich heute bin. Durch Tiefschläge, durch Freude, Liebe, Herz und Leidenschaft sind mein Antrieb. Und auf meiner Webseite www.messerschmiede.bayern könnt ihr noch mehr über mich erfahren und meine Produkte erwerben und in Auftrag geben. Aber jetzt im ersten Teil soll es darum gehen, in der Frage 1, ja, wie kam ich überhaupt zum Messerschmieden? Ja, und es ging so los. Es war das Jahr 2001. Ne, ich habe mit meiner Frau, mein Sohn war schon auf der Welt, meine Tochter kam erst später, habe ich im Oberallgäu gelebt. Ja, und mir war wohl an dem Tag langweilig. Es muss ein Samstag gewesen sein. Ja, und ich habe halt Fernsehen geguckt auf dem bayerischen Sender. Ja, und da kam eine Sendung, die heißt Der Letzte seines Standes. Da werden so aussterbende Berufe vorgestellt und so weiter. Ne? Und sowas habe ich immer gerne geguckt. Ich war immer interessiert an so besonderem Handwerk und habe immer Handwerkern auf die Finger geguckt und habe gedacht, wer ist in meinen Augen guter Handwerker und so weiter. Ja? Und die Sendung ging um einen Schmied aus Böhmen, der Alfred Habermann, der lebt nicht mehr. Und es war, wie ich fand, für mich eine Erweckung sozusagen. Ne? Ich habe da was gesehen, was mich einfach persönlich ganz stark angesprochen hat. Ja? Es ging jetzt nicht nur um das Schmieden an sich, was mich angesprochen hat, sondern es ging um die Einstellung und die Philosophie, die er in diesem Bericht erklärt hat. Ja? Er hat zum Beispiel gesagt, wenn du eine Werkstatt hast in einer Betonwüste und du guckst nur auf Beton und auf Industrie, dann bist du nicht spirituell. Du hast keine richtigen Eingebungen. Schöner wäre es natürlich, wenn man eine Werkstatt hat in der Natur, wo man Bäume sieht, Natur sieht, ja, mit Menschen zu tun hat, die in der Natur leben und so weiter. Dann hast du mehr Spiritualität, ja, und auch mehr Einfälle. Ja, die Sendung habe ich so zu Ende geguckt, ne? War total ergriffen, ne? Wenn es damals schon Streamingdienste gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich 5-mal angeguckt. Aber wie gesagt, das war halt nach einmal gucken vorbei, ja. Und dann habe ich so paar Stunden Resümee passieren lassen und habe mir gedacht, Menschenskinder, jetzt hat es mich aber echt erwischt und es hat irgendwas in mir erweckt, das nicht mehr aufgehört hat zu lodern. Ne? Ich habe das meiner Frau, der Elke, erzählt und sie sagt, ja, es war schon ein schöner Bericht und so, auch ein besonderer Typ. Ja? Und ich habe so für mich entschlossen, das mache ich auch. Ja? Er hat zum Beispiel so viel gezeigt, was den Mensch betrifft, ja, das Denken des Menschen, dass wir keine Zeit mehr haben, ja, nicht mehr investieren in ordentliches Handwerk, dass wir viel so zeitlose Sachen kaufen, wo die Zeit nicht überdauern werden, ne? Wenn sie dir nächstes Jahr nicht mehr gefallen, schmeißen wir sie weg und so. Und mich hat einfach das angesprochen, was er gesagt hat, das hat mich total angefixt. Und so ist es dann gekommen, ich war ja 26 Jahre Monteur und mein Leben war immer schon so, dass ich andere Sachen gesehen habe, die anderen verborgen bleiben. Nicht, dass ich jetzt mich als Hellseher bezeichne, aber ich habe einfach Sachen gesehen, die haben andere nicht gesehen, weil sie da nicht drauf geachtet haben. Ja? Und so, ich habe mal eine Gießerei betreut, auch im Oberallgäu und habe mich mit den Leuten relativ gut angefreundet und so. Und dann habe ich gesehen, boah, die haben aber einen schönen Amboss, ne? Richtig schönes Teil, fast einen Meter lang, eine riesige Bahn und so. Ne? Und das ist mir auf einmal in den Kopf gekommen, dass die mir erzählt haben, sie haben damals diesen Amboss selber gegossen und sie haben gleich zwei gegossen. Und ich habe gedacht, steht nur einer in der Werkstatt, wäre jetzt mal interessant zu wissen, was sie mit dem anderen gemacht haben. Ja? Gesagt, getan, ich hatte ein unruhiges Wochenende und bin Montag nach meiner Arbeit in diese Firma gefahren, obwohl ich da gar nichts zu tun hatte, mit meinem Firmenwagen, ne? Mercedes Sprinter, kurze Version mit einem kleinen Motor, ne? Und hab so, hallo, und wie geht's euch und so, und hier, ihr habt doch mal erzählt, ihr habt ja den Amboss gehabt und so, da habt ihr zwei gegossen und so, und einen habt ihr in der Werkstatt stehen, was ist eigentlich mit dem anderen? Ja, der andere, der steht da hinten im Regal, da wissen wir auch nicht, was wir so machen sollen und so. Sag ich, ach, guck an hier. Dann habe ich erzählt, hier der Fernsehbericht und so, und dass mich das angefixt hat und so. Und habe gesagt, Mensch, jetzt Kinder, den Amboss werde ich mir wahrscheinlich gar nicht leisten können, das Riesenteil und so. Und dann sagen die, weißt du was, find mal gut, was du vorhast und so. Kiste Bier und dann ist er dir. Sag ich, gesagt, getan, ne? Habe ich eine Kiste Bier geholt, ne? Dahin gebracht. Da sage ich, ja, und jetzt? Ja, laden wir ein, ne? So, dann das Ding auf einer Palette, sage ich, was wiegt der? Sagt der normale Amboss, haben sie 200 Kilo, aber der hat 450. Sag, 450 Kilo, warum ist der so schwer, ne? Habe überhaupt noch keinen Begriff gehabt, was das eigentlich bedeutet, ne? Was ich mir jetzt eigentlich angetan habe. Normale Leute fangen an mit einem kleinen Amboss, so maximal 50 Kilo, so fängt man eigentlich an. Ne? Ich hatte einen Amboss, der war einen Meter lang und hat eine 20 Zentimeter lange breite Bahn gehabt, ne? So, na gut, haben wir das Ding eingeladen auf der Palette, ne? Direkt hinten auf der Hinterachse, ne? Ich denke, ach du Scheiße, da bricht gleich das Auto auseinander, ne? So sah das aus, ne? Sag ich, ich komme ja mit dem Ding überhaupt nicht vom Hof. Da sagen sie, ja gut, wir haben keine längeren Gabelzinken da, wir müssen den jetzt da hinten abladen. Da sage ich, ja gut, ich habe nur 15 Kilometer, das schaffe ich, ne? Ich auf jeden Fall fahre durch Kempten, ne? Das Auto lag fast mit dem hinteren Teil, hat es fast auf die Straße geschliffen und am Lenkrad konntest du mit dem kleinen Finger lenken. So wenig Kontakt hatten die Reifen auf der Fahrbahn, ne? Ich war auf jeden Fall heilfroh, als ich in unserer Wohnung ankam. Und dann wurde mir auf dem Weg erst bewusst, Mensch, Kinder, du hast ja nur die kleine Garage. In Klotz hast du auch noch keinen, was machen wir jetzt mit dem Amboss? Ich komme da an, ne? Der Vermieter von mir sagt, hast du das Auto kaputt oder was? Blattfedern gebrochen, sage ich, nee, guck mal hier, was ich da hinten drin habe. Sagt er, bist du bescheuert? Was willst du mit dem riesen Amboss? Ne? Sag ich, ja, eine Kiste Bier und so. Sagt er, ja, für eine Kiste Bier ist er okay. Ne? Na okay, habe ich gesagt, kannst du mit denen ausladen? Hat er seinen Frontlader geholt, Frontlader packt's nicht. Ne? Muss erstmal ein Gegengewicht hinten dran, so schwer war der Amboss. Ne? Haben wir den ausgeladen, ne? Gesagt, getan, wo soll ich ihn draufstellen? Habe ich in einem Sägewerk angerufen, habe gefragt, ob sie mir einen Holzklotz schneiden, ne? Aus Eiche. Ne? Habe ich gehört, Eiche sei gut, hatten sie aber nicht, haben halt eine Eiche genommen. Ne? Stand das Ding so drauf. Ne? Meine Frau, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was willst du mit dem riesen Amboss? Ne? Meine Frau ist jetzt keine Handwerkerin, aber die weiß auch, dass das kein normaler Amboss war. Ne? Das war also wirklich, also ein Unding. Ne? Später ist mir dann aufgefallen, keine gehärtete Bahn und so weiter. Alles für mich eigentlich nicht geeignet, um das zu machen, was ich vorhab. Aber learning by doing und man fängt mal klein an. Und damals gab es nur YouTube, hast du gesehen und hier und da konntest du dich informieren. Sonst gab es alles nicht. Man konnte Fernsehen gucken und ein Buch kaufen, aber man konnte jetzt nicht hier überall lesen, wie was funktioniert. Und so habe ich angefangen und ich bin da froh drum. Muss ich echt sagen, ne? Das ist also erstmal die Geschichte, wie ich zu meinem ersten Amboss kam. Wie ich finde, das war schon mal sehr besonders, ne? In der zweiten Dings, da erläutere ich jetzt mal im zweiten Kapitel, sage ich mal, ne? Ich bin ja gelernter Anlagenmechaniker, Fachrichtung Apparatetechnik, ne? Das heißt, ich habe viel geschweißt. Ja, wir haben viel mit Metall gemacht und so weiter. In meiner Jugend habe ich für meine Kollegen schon so Grills gebaut und so aus Edelstahl, aus Eisen und so weiter. Und da bin ich natürlich mächtig froh drum, denn mein Beruf hat mir für das alles geholfen, was ich heute so mache. Ja? Also ich wusste schon mal, dass man Metall erhitzen muss. Ich hatte aber noch keine Esse. Aber für alle, die es nicht wissen, die Esse ist das, wo die Kohle drin brennt, wo man das Eisen nachher erhitzt. So. Habe ich mir gedacht, ich habe ja auch keine Kohle gehabt, ne? Junge Familie und so, überhaupt kein Geld und so. Und da sage ich, ja gut, aber hier so eine kleine Sauerstoffflasche und eine Propanflasche könnte man hier zum Beispiel mal mit dem Brennergeschirr und so weiter anfangen und so. Ja, und so habe ich halt angefangen, ne? Mit dem Brenner schön das Material heiß gemacht, auf dem Amboss ein bisschen gedengelt. Als erstes wollte ich mir mal schönes Armband machen aus Edelstahl. Habe ich mir gedacht, Mensch, ins Kinder ist der Edelstahl aber auch zäh, ne? Ist natürlich überhaupt nicht so geworden, wie ich mir das gedacht habe. Und das geht jedem so, wo anfängt, du setzt dir irgend so ein Ziel und dann wird das einfach nichts. Und der, der sagt, von Anfang an war alles gut, der lügt euch einfach ins Gesicht. Ja? Das stimmt einfach nicht. Man fängt an und dann kriegt man als erstes mal so einen richtigen Tiefschlag. Scheiße, das geht nicht. Wie mache ich denn das? Und so weiter. Und dann muss man einfach weitermachen. Ja? Und das zeichnet mich aus. Ich habe einfach ein hohes Durchhaltevermögen und habe einfach weitergemacht. Ne? Dann habe ich mir so gedacht, ne? Mit dem Brenner, das Material kannst du außen relativ schnell verbrennen und innen drin ist es noch rot. Das könnt ihr euch vorstellen, ihr schiebt eine Torte in den 1000 Grad heißen Ofen, nach 10 Sekunden ist der Kuchen außen schwarz und innen drin immer noch roh. Ne? Und so ist das bei Metall auch. Ne? Die Hitze von außen ist zu groß mit dem Brenner, ja. Dann verbrennt ihr das Äußere und das Innere ist noch gar nicht weich und so wird das nichts, ne? Ja, dann war es so, wir sind in dieser Zeit sind wir schon umgezogen ins Ostallgäu, in ein richtig schönes altes Jagdhaus, so hat man es bezeichnet, ein richtig schönes Häuschen mit einem riesigen Garten, kleine Werkstatt und so. Und da habe ich mich natürlich gleich mal eingerichtet, ne? Die Leute fanden cool, oh, der bringt einen Amboss mit, ne? Der arbeitet, ja, da geht was um und so. Und dann habe ich mir gedacht, ganz schlaues Kerlchen, wie ich bin, ich baue mir eine Kohleesse. Natürlich, wie ich vorhin erzählt habe, keinerlei Ahnung von Tut und Blasen, hast du hier gesehen und so, ne? Ich mir Material gekauft, eine Feuerschüssel, 20 cm tief, Geld für Gebläse hatte ich nicht, also billigen Föhn gekauft, flexiblen Schlauch dran und dann mit dem Föhn halt reinblasen, habe ich mir gedacht, so, ne? Könnte funktionieren. Hab noch gar keine Ahnung gehabt, wie man das eigentlich so macht, ne? Hab einfach mir Schmiedekohle gekauft, hab die riesige Feuerschüssel, 20 cm breit, 30 cm lang, 20 cm tief, voll mit Kohle gemacht, ja. Dann habe ich einen Bunsenbrenner genommen, habe das schön richtig erhitzt und so weiter. Und dann habe ich Luft eingeblasen. Und dann habe ich das Tor zur Hölle geöffnet, die Büchse der Pandora geöffnet. Dann hat sich das entzündet. Und dann hat sich eine Schwefelwolke gebildet wie ein Atompilz, 30 Meter in die Lüfte erschossen, eine riesige gelbe Wolke mit schwarzen Schwaden. Der Feuerwehrkommandant kam eilig auf dem Fahrrad herbeigefahren und hat gesagt, Alex, was machst denn du da? Sag ich, ja, scheiße, anfeuern, ne? Das kannst du doch nicht machen, das ganze Haus fackelt ab und so. Dann sage ich, Mensch, Kinder, ich bin aber echt nah dran, vielleicht 5 Meter weg vom Haus. Wie kriege ich die Scheiße aus, ne? Dann habe ich mir eine Schippe geholt, ne, das Ding da raus, die ganze Kohle raus. Ne, dann hatte ich 2 Wochen Halskratzen, weil ich in dieser ganzen Zeit diesen Schwefeldampf eingeatmet habe. Und dann habe ich mir gedacht, so geht's nicht, brandgefährlich, Mordscheiß gebaut. Ne. Wie wird denn eigentlich eine Esse so aussehen? Ne? Da bin ich in ein Museum gefahren, habe mir so eine alte Esse angeguckt. Da habe ich gesagt, Mensch, die Feuerschüssel ist ja maximal 5 cm tief. Dann haben die erst ein Holzfeuer gemacht. In dieses Holzfeuer haben sie Holzkohle gemacht, weil die Holzkohle heißer brennt wie Holz. Und wenn die Holzkohle gescheit gebrannt hat, haben sie seitlich die Steinkohle zum Schmieden daneben gelegt, damit erstmal die Schwefelsachen und so weiter da rausgehen, damit das nachher so qualmt. Und die abgeflammte Kohle nachher, die wird dann her in das Feuer und dann hast du ein schönes Schmiedefeuer. Musste außen schön mit Wasser drüber, damit sich da so eine richtige Kruste bildet und so weiter. Ne? Und dann kannst du erhitzen. Das erzähle ich euch jetzt, damit ihr wisst, jeder fängt mal klein an und keiner ist am Anfang perfekt. Ich habe es einfach nicht besser gewusst, aber ich habe es gemacht und das zeichnet mich schon mal aus. Ne? Aus Fehlern lernen, das zeichnet die Guten aus. Denn wer meint, er weiß alles und ihm kann keiner mehr was zeigen, der ist nicht mehr gut in meinen Augen. Ne? Und so ging das so los. Ne? Und dann kam als nächstes, ich sag mal so das Kapitel 3, ne? Da kamen so die ersten beschwerlichen Schritte. Dann habe ich mal angefangen, so Türschilder zu machen. Ne? Ein Stück Edelstahl genommen, habe ich ein paar Meißel gehabt und dann habe ich zum Beispiel eingeschlagen, hier wohnt die Familie Schmidt. So. Habe ich eingeschlagen im glühenden Zustand, habe die Seiten ein bisschen gedengelt, damit das schön aussieht, mit der Zange ein bisschen verbogen und so, damit das alles aussieht wie so ein altes Blatt Papier. Hab das ein bisschen gebürstet, dass das ein bisschen helle und dunkle Stellen hat und so weiter. Ne? Das wusste ich einfach mal am Job her und so, wie das geht. Ne? Und habe ich gesagt, das sieht eigentlich geil aus. Ne? Und dieses Schild hängt heute noch bei uns an der Eingangstür. Ne? Das war das Erste, was ich überhaupt gemacht habe, nach diesem Armreif, wo nicht funktioniert hat. Habe ich mal ein richtig schönes Türschild gemacht. Ja? Und so ging das eigentlich so los. Dann habe ich viele Schilder gemacht und so. Ne? Dann habe ich mal so versucht, so ein Lego anzumachen. Da habe ich gesagt, das ist alles viel zu beschwerlich mit der Hand und so. Da brauchst du noch viel mehr Werkzeug. Ich hatte ja wirklich nicht viel. Ich hatte eine Schmiedezange und ich hatte einen Hammer. Ja, so aus meiner Werkzeugkiste als Monteur halt. Hab gemerkt, das ist alles so das Richtige und so. Ne? Es ist halt, gehört viel mehr dazu. Und da habe ich mir gedacht, ich bräuchte so ein bisschen so einen kleinen Schubs. Ne? So einen kleinen Schubs bräuchte ich. Ja? Und da habe ich so in die gelben Seiten geguckt. Das wird man heute alles mit Smartphone machen. Damals gab es die gelben Seiten, wie so ein Telefonbuch. Aber in den gelben Seiten standen die Firmen drin. Ne? Und dann habe ich so geguckt, was gibt es denn so für Kunstschmiede bei uns in der Ecke und so. Ne, das war jetzt alles schon im Jahr 2002 nachher. Und dann habe ich so einen entdeckt, der Ludwig, ja, Kunstschmied, ja, auch im Allgäu, bei Dietmannsried. Ne? Und dann habe ich den einfach mal angerufen. Ne? Und dann war er dran so und da sage ich, ich bin der Alex. Und dann habe ich mich richtig dicke getan, wie das junge Kerle so machen. Ne? Ich war ja gerade mal 22 Jahre alt und habe ich mir erzählt, wie gut ich bin, was ich alles so kann und was ich alles in meinem Leben schon gemacht habe. Und ich bin ja Monteur und ich bin eh der Größte. Ne? Und dann hat Ludwig zu mir gesagt, weißt du, das interessiert mich alles geil, was du mir erzählst. Ja? Am besten, du kommst mal vorbei und dann sehe ich mal, wie du so arbeitest und dann sage ich dir, ob du bleiben kannst oder nicht. Sag ich, gut, machen wir so. Bin ich hingekommen, hat ganz schön die Hosen voll, hab einen Ludwig gesehen, ja, war total nett. Der Ludwig ist ein ganz netter gewesen, hat mich total herzlich aufgenommen. Und dann hat er mir, man muss dazu wissen, Ludwig hat nur Schmiedebronze verarbeitet. Ja. Der hat Grabkreuze und Grabschmuck und sowas gemacht und andere auch andere Kunstgegenstände, ne, so ein Flötenbauer auf dem Brunnen und so. Und bis heute muss ich echt sagen, wenn ich auf dem Friedhof irgendwo gehe, unter Hunderten von Kreuzen, erkenne ich einen Ludwig Schweier aus 50 Meter erkennen, dass das der Ludwig ist, weil ich nie wieder einen kennengelernt habe, wo er so geschmiedet hat wie der Ludwig. Muss ich wirklich sagen. Leider lebt der Ludwig nicht mehr, aber der Ludwig hat sich als großer Mentor von mir erwiesen. Der Ludwig hat mich oft wieder aus der Versenkung geholt und hat mir gesagt, nimm das alles nicht so schwer. Wenn die Leute sich über dich beschweren, machst du alles richtig und mach einfach weiter so. Und die von außen mit den Fingern auf dich zeigen, zählen für dich gar nichts, denn die Ehre gebührt dem, der in der Arena steht. So, das habe ich mir so bewahrt. So nebenher mal. Ne? Aber der Ludwig hat mir dann am ersten Tag hat er mir einen Stamm in die Hand gegeben, der den Stamm eines Grabkreuzes bildet. Den hatte er geschmiedet aus einem 80er Vierkant Bronze. Schmiedebronze, ungefähr 30 cm lang. Als er fertig war, war das Ding 1,5 Meter lang, unten dick, oben dünn verjüngend. Und das alles so ausgeschmiedet, kerzengerade. Drückt mir, und das war bestimmt 2 Tage Arbeit, ne? Mit Lufthammer und Hand. Drückt mir das Ding in die Hand und sagt so, jetzt bohrst du unten 2,2 cm Loch rein, wo ein Herrn Stift reinkommt, dass man es im Grabstein festbetonieren kann. Drückt mir das Ding in die Hand und sagte, das kannst du doch, oder? Sag ich, logisch kann ich das. Wieder hatte ich die Hosen voll, hab mir gedacht, wenn ich das jetzt verharze, der schmeißt mich aus der Werkstatt. Also ich an seiner Stelle hätte es getan. Ne? Kommt so einer wie ich, grün hinter den Ohren, hat aufgesprochen, als wenn er der Größte wäre und jetzt stehe ich da. Wie spanne ich das Ding ein? Ne? Der Riesenbohrer, ne? Und dass mir das nicht verläuft und jetzt ja nichts kaputt geht und so, habe ich richtig geschwitzt, ne? Habe ich so nach einer Stunde und sowas, war das Loch drin, 4 cm tief. So, da hast du super gemacht. So, jetzt schweißt du das Ding da rein. Sag, wie, ich schweiß da rein? Ja, du hast doch gesagt, du kannst schweißen, hat er gesagt. Sag ich, ja, Edelstahl, Eisen und so. Das ist Bronze, das kann man auch schweißen. Mit Wick. Sag ich, okay. So, dann habe ich das Ding da reingeschweißt, wie es mir gesagt hat. Und hat gepasst, ne? Und siehe, da hat Ludwig gesagt, weißt du was? Mach mal. Hab mir gleich ein gutes Gehalt geboten. Ja, muss ich echt sagen, das ging alles so neben meinem Hauptjob, ne? Also an alle, wo jetzt immer von der Work-Life-Balance reden und um wenig arbeiten ist besser und so. Ich habe die Woche 50, 60 Stunden gearbeitet und das mache ich seit Jahrzehnten. Und das mache ich gerne, weil ich eine ehrliche Arbeit mache, mit der ich abends in den Spiegel gucken kann und weil es mich erfüllt. Nur mal so dahingestellt, ne? Oder wenn jemand sagt, der hat nicht genug Geld, um die Familie zu ernähren, dann sage ich, dann gehst du halt 2 Job arbeiten und dann geht's, ne? Nicht jammern, sondern machen, ne? So, das habe ich so beim Ludwig gelernt, ne? Und dann ging es so ein paar Jahre hinweg. Ich habe beim Ludwig viel geholfen. Ja, ich durfte so kleinere Sachen machen, ne? Mal so Nieten herstellen oder wenn man dann mal so ein Grabkreuz fertig hatte, dann waren ja noch so Blumen wurden dran gemacht und dann so Beschläge außenrum machen mit dem Brenner und so und dann vernieten. Das durfte ich machen, aber ich durfte jetzt nicht so an die großen Sachen, weil da hat er niemand rangelassen, weil er trägt ja auch die Verantwortung und so. Aber ich habe immer nebenher, neben meinem Hauptjob, habe ich schon daheim weiter Schilder geschmiedet, ne? Und so und wurde besser, habe ich so gemerkt, ja. Und habe ich mir so gedacht, ne? Das läuft so langsam, ne? Das macht mir Spaß und so. Aber ich habe halt gemerkt, ne? Ich habe Familie, ja, einen Sohn, ja. Ich arbeite als Monteur, ja. Ich war auch viel mal unterwegs in Hotels und so. Aber meistens war ich schon daheim. Und meistens bin ich dann abends noch zu ihm in die Werkstatt so 2-3 Stunden und habe halt wirklich 50, 60 Stunden Wochen gehabt, ja. und habe mir so gedacht, auf Dauer schaffst du das nicht. Das hat mir auch so leid getan, ne? Weil ich kam so mit dem Ludwig aus. Wir waren auch privat dann verbandelt. Seine Kinder sind Motocross gefahren bei ihm hinten auf der Wiese. Wir haben zusammen zugeguckt, ne? Wir haben Käffchen getrunken. Wir waren in seinem Schwimmteich. Wir hatten total nette Gespräche. Wie gesagt, beim Ludwig habe ich nicht nur über die Schulter schauen dürfen, sondern ich habe sehr viel fürs Leben gelernt. Ja? Und das liegt einfach dran, ich habe ihm einfach zugeguckt. Ich habe das für mich übernommen und ich habe ihm nie widersprochen. Ich habe das immer so gemacht. Ich habe geguckt, wer ist ein guter Handwerker. Ich habe ihn gefragt, ob er mir was zeigt. Und wenn er mir was zeigt, habe ich aber nicht gesagt, warum machst du das nicht so und so? Das kann man doch so und so machen. Weil dann machen die zu und dann zeigen die nichts mehr. Das gehört sich nicht und das ist respektlos. Und darum habe ich das nie gemacht. Und so habe ich von Ludwig richtig viel erfahren über das Handwerk, über das Leben, über Spiritualität und so weiter. Habe ich von Ludwig wirklich für mein Leben nachhaltig viel gelernt. Leider ist Ludwig verstorben an einer schweren Erkrankung und so zehre ich von den Erinnerungen, die ich daran habe. Und es ging dann halt immer weiter, ne? Es ging immer weiter, ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich schaffe das nicht mehr bei dir zu arbeiten, das wird mir alles so viel mit dem Hauptjob, ne? Ja, mit der Frau was machen, mit dem Kind was machen und so. Klar ist mir die Kohle auch wichtig und so, ja. Und dann habe ich halt so angefangen, ne? Und war mal so mal auf Märkten und so, ja. Und dann waren wir da so unterwegs und ich habe so Kunsthandwerkermärkte und so. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, Mensch, weißt du, hier ist schon cool und so, ne? Wir kaufen doch öfter mal was, nur ob das jetzt ein Bild ist oder mal ein kleines Messerchen habe ich gekauft und so, ne? Und dann sage ich hier, wir müssen selber mal so einen Markt machen, ne? Und er sagt, ey, wie willst du das machen? Du hast kein Zelt und nix und so, ne? Sag ich, ja, Geld haben wir auch nicht, ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, nehmen wir so ein Pavillon, so einen hessischen Pavillon, ne? Und dann bin ich hier, erster Kunsthandwerkermarkt nach Bad Wörishofen, ne? So eine Kurstadt im Allgäu, ne? Und dann bin ich auf dem Markt und wollte da meine Schilder verkaufen. Oh mein Gott, war das eine Katastrophe, ne? Ich hätte mir von Lob ganze Häuser vollstellen können. Aber du kannst dir halt von Lob nichts kaufen, ja? Alle Leute haben gesagt, oh, das ist ja toll, dass mal wieder jemand so ein altes Handwerk macht und so. Aber gekauft hat keiner was, ja? Und gesagt, getan, ne? 3 Tage Markt, 3 Tage nichts verkauft. Ein absoluter Tiefschlag, ne? Ich habe gedacht, mein Gott, ich höre auf. Das mache ich ja nie mehr. Was eine Scheiße, ne? Geregnet hat zwischendurch noch, dann war es mal wieder heiß. Ja, und habe ich mir gedacht, nee. Da habe ich mit meiner Mama damals telefoniert, habe das alles so erzählt. Sagt sie, ja gut, musst einfach weitermachen, ne? Und ich kann euch erzählen, heute, ne, über 20 Jahre später, ne, weiß ich, woran das gelegen hat. Ich weiß heute, woran es gelegen hat, ne? Wenn du in so einem Stand stehst und du willst was Selbsthergestelltes verkaufen, dann gibst du ein Stück deiner Seele preis. Das heißt, du stehst total unter Druck. Du hast was selber hergestellt, du findest es toll und du willst auch, dass andere Leute es toll finden. Und wenn die Leute dann zu dir kommen, dann hängst du mit deinem Blick schon in ihrem Gesicht und denkst dir, hoffentlich kaufen sie, hoffentlich kaufen sie, hoffentlich kaufen sie, hoffentlich kaufen sie. Und das merken die Leute. Diesen Druck, den du in dir hast, merken die Leute und nehmen Abstand vom Verkauf, vom Kaufen. Weil die das einfach merken. Das ist, wer kennt das nicht? Du gehst irgendwo in den Laden, willst den Unterhose kaufen und schon steht so einer neben dir, kann ich dir helfen? Da sage ich, es gibt Leute, die lassen sich da beraten und ich sage, nee, mache ich alleine. Ich guck nur. Ne? So, und so ist das halt da auch. Wenn du zu offensiv vorgehst, dann verkaufst du nichts. Das geht einfach nicht. Das musste ich aber auch Jahre später erst lernen. Auch durch ältere Teilnehmer auf Märkten, die das schon Jahrzehnten machen, die haben gesagt, sei nicht so angespannt und so, ne? Das wird alles gut werden. Du musst einfach Geduld haben. Die meisten brechen ein, weil sie keine Geduld haben und weil sie zu schnell zu viel wollen. Du kannst nicht erwarten, dass du irgendwo hingehst und dann bist du gleich überrannt. Das geht alles langsam vonstatten. Aber für mich war das ein Lernprozess, wo mich für mein Leben geprägt hat. Ja? Also gesagt, getan, der Markt war vorbei, absoluter Tiefschlag, paar Tage schlecht geschlafen. Ja? Mein Gott, mit der Mama telefoniert, die Mama hat auch gesagt, ja, mach einfach weiter, Jung. Meine Mutter hat mich immer Jung genannt, ne? Mach weiter, das wird schon. Gut, habe ich weitergemacht, habe mal andere Sachen gemacht, ne, so kleine Schmuckstücke und so und habe nochmal einen Markt gemacht und dann habe ich irgendwann mein erstes Teil verkauft, ne, da weiß ich noch wie heute, ein dicker Schlangenring, ne, habe ich extra gemacht für Leute, für mich, ne, tätowiert, ein bisschen massiver und so, habe ich mir gedacht, die Typen spreche ich an, ne, dann habe ich aber festgestellt, Mann, genau im Gegenteil, ich habe Frauen damit angesprochen, so zierliche Frauen, ne? So ein schwerer Schlangenring war das, ne? Aus Edelstahl, richtig massiv, ne? Bestimmt 50 Gramm gewogen, das Ding, ne? Und kommen Männer und ziehen den an, sagen, au, au, der zwickt und zwickt hier und au, das tut ein bisschen weh und so. Und wenn eine Frau das haben will, die zieht den an, sieht cool aus, kaufe ich. Denken die überhaupt nicht drüber nach. Ja? Habe ich so festgestellt, ganz oft auf Märkten war kein Einzelfall, Frauen sind die Härteren. Ne? Und so habe ich meinen ersten Ring verkauft an ein zierliches, junges Mädchen, vielleicht Anfang 20. Und die hat den riesen Ring von mir gekauft. Ne? Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, ne? Aber ich habe mich so gefreut. Ich habe dieses Gefühl für mein Leben nicht mehr vergessen, wie ich mich gefreut habe, als ich mein erstes handwerkliches Schmuckstück verkauft habe. Ich kann euch das wirklich nicht beschreiben. Ich hatte dermaßen ein Glücksgefühl. Ich habe dafür nur 30 Euro verlangt. Ich habe da ja bestimmt 6 Stunden dran gesessen. Es war mir alles scheißegal. Ja? Hauptsache, ich habe was verkauft. Ja? Heute würde ich das nicht mehr für das Geld anbieten, weil wenn du so billig als Hobbyist anbietest, dann haust du allen, die davon leben, richtig mit dem Knüppel in die Fresse. Weil wenn du selbstständig bist, musst du viel mehr Geld verlangen und dann hast du gegen Leute wie mich, wo einfach ihre Sachen verramschen, hast du keine Chance mehr, was zu verkaufen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass auch die Hobbyisten ihre Sachen nicht verschleudern, sondern verlangt das, was es wert ist. Das ist immer so mein Mantra, was ich mitgebe. Nicht verschleudern. Ja? Das Mädel, ich habe sie später nochmal getroffen, hat mir gesagt, sie hätte auch 200 Euro dafür bezahlt, weil der Ring so geil war. Na, und ich habe das einfach nicht gewusst. Ich habe einfach gedacht, ja gut, Geiz ist geil. Wie man es damals hat, mir immer gesagt, Geiz ist geil, war alles Schwachsinn. Ne? Sondern Handwerk muss bezahlt werden. Ja? Sonst ist das irgendwie so respektlos. Auch hat man auch keinen Respekt vor sich selber, vor seiner Arbeit, wenn man das verramscht. Ne? Auf jeden Fall, das wollte ich euch so erzählen. Ne? Als ich das erste Schmuckstück verkauft habe, war ich so froh. Habe mich dann in die Werkstatt gestellt, habe ganz viele Ringe davon gemacht und so. Ne? Und die gingen aber dann nicht mehr so weg, weil du musst immer den Richtigen finden. Und der Richtige ist nicht unbedingt der Tätowierer mit der Lederkutte, weil er denkt, da hast du jetzt einen Totenkopfring oder so, sondern es kann auf einmal so ein ganz unscheinbarer aus der Ecke kommen, wo du denkst, ja, der kauft das ja nie. Und der findet den auf einmal total geil. Du weißt es nie. Du stellst dich auf irgendwas ein und dann wirst du eines Besseren belehrt. Weil wir haben so ein Denken, dass die Leute in den Schubladen stecken. Ne? Der ist tätowiert und das ist ein harter Kerl und so. Dabei ist der andere mit dem Polunder, wo daneben steht, vielleicht der viel härtere von den beiden. Ne? Damit will ich nur erzählen, ihr könnt handwerklich was machen und ihr könnt euch euer Publikum aussuchen. Ihr wisst aber niemals, was passiert. Ihr wisst nie, wer vor euch ist und was jemand für Vorlieben hat und was er zum Beispiel sammelt und was er so mag. Das könnt ihr so nicht abschätzen. Dieses Schubladendenken hat mich immer ganz schwer behindert. Und ich habe das erst lernen müssen, dass man viel offener damit sein muss. Ja? Die Messer, die ich heute verkaufe, die kaufen alle möglichen Schichten. Nicht nur Messerliebhaber, sondern auch viele Frauen und Köche und auch einfach Leute, wo Spaß daran haben. Ne? Jetzt habe ich viel erzählt. Ne? Ich bin jetzt bei 27 Minuten. Das war jetzt für mich auch anstrengend. Das ist mein erster Podcast. Ne? Ich habe schon viele YouTube-Videos und so und auf Instagram und auf TikTok und so. Überall bin ich aktiv unter der Blecherne Alex. Dort könnt ihr mich finden und würde mich auch freuen, wenn ihr meine Kanäle abonniert und mich weiterempfehlt. Denn ich bin ein kleiner Handwerker. Ja? Ich arbeite alles mit ehrenvollen Materialien, mit geklärter Herkunft, viel mit historischen Stelen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch Bundeswehr. Aber nicht, weil ich ein Kriegsverherrlicher bin, sondern ich arbeite gegen das Vergessen, dem Grauen, das einst daraus entsprang. Und durch meine Arbeiten können Geschichten entstehen. Ja? Man kann darüber reden, warum hast du so ein historisches Material? Warum macht denn er das? Dann könnt ihr erzählen, wer der Blechern Alex ist, warum ihr das gemacht habt. Und so geht Geschichte weniger verloren. Und das ist mein Antrieb, ne? So, das war jetzt mal meine erste Folge des Podcasts. Diese Reihe entscheidet jetzt jede Woche immer zu einem unterschiedlichen Tag, weil ich ja immer viel am Arbeiten bin. Ich muss halt immer gucken, wann ich mal frei habe. Heute ist Montag, also versuche ich nächste Woche Dienstag auch mal wieder einen Podcast zu machen. Und dann geht's auch im zweiten Teil geht es weiter, den Wert meiner Arbeit. Ja, wie es so weiterging, diese Tiefschläge, wo immer wieder kommen und diese Freundesmomente, ja, wie ich Leute kennengelernt habe, wie sich ein Netzwerk gebildet hat mit meinen Materialien. Das erfahrt ihr im nächsten Podcast und es würde mich freuen, wenn ihr meine Webseite besucht, www.messerschmiede.bayern. Von dort aus gelangt ihr auch zu meinem Shop oder wenn ihr mir auf den sozialen Medien folgt unter der Blecherne Alex. Ne? Und bis dahin gehabt euch wohl. Es hat mich gefreut, mit euch zu reden. Ich hoffe, ich erreiche viele. Empfiehlt mich weiter, denn wir kleinen Handwerker, wir haben es nötig, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Also bis dahin, gehabt euch wohl. Euer Blecherner Alex. Ciao. Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört. Und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der Blecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer Blecherne Alex. Ciao.